herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe Kunden gewinnen. Heute zu einem ganz speziellen Thema und mit einem tollen Gast. Es geht ums Thema CRM im 21. Jahrhundert und ich habe hier Nils Hafner gewinnen können für dieses Interview, was mich sehr, sehr freut. Und ja, lass uns doch gleich mal so einsteigen, Nils, es soll ja Menschen da draußen geben, die kenne ich noch nicht. Stell dich doch mal vor, also was machst du, Nils, und was ist dein Antrieb dabei, ja, was ist deine Tätigkeit?
Ja, was mache ich? Ich mache eigentlich drei Dinge. Zum einen bin ich Professor an der Hochschule Luzern, kümmere mich da um das Thema Kundenmanagement in Forschung, Lehre und Weiterbildung. Das ist eigentlich das, was mir dabei am meisten Spaß macht. Und Forschung, das sind vor allen Dingen unsere CRM-Trends. Das heißt also, ich versuche jedes Jahr mal aufzubereiten, was sind eigentlich so die fünf Dinge, die die Welt, CRM-Welt, Kundenmanagement-Welt als nächstes bewegen wird. Und daraus ergeben sich dann erstaunlich viele Anfragen für Vorträge, sowohl auf großen Konferenzen als auch für Unternehmen. Halte so etwa 30 bis 40 Vorträge europaweit dann zu diesem Thema rund ums Jahr. Und das ist also sehr, sehr spannend. Und die dritte Tätigkeit, häufig kommen dann Menschen auf diesen Vorträgen, nach diesen Vorträgen zu mir und sagen, können Sie das auch in die Praxis umsetzen? Und da habe ich natürlich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit für, aber so in einem ganz geringen Ausmaß mache ich dann auch noch Beratung. Wir machen das hier in Zürich zusammen mit der Firma Crystal Partners rund um das Thema Kundenmanagementberatung für Geschäftsleitungen. Das sind eigentlich so die drei Gebiete.
Sehr, sehr spannend. Das Thema CRM, also deine Leidenschaft, jetzt, welche Entwicklungen hat das Thema CRM denn durchgemacht aus Unternehmersicht in den letzten 10, 15 Jahren? Was
wird das? Also wir kommen so ein bisschen aus der Welt, wo es darum geht, der Kunde soll zufrieden sein, wir müssen mal aufnehmen, was der Kunde will und dann müssen wir dem Kunden genau das liefern. Ja. Das hat man vor 15 Jahren gemacht und hat sich dann sehr stark eigentlich damit beschäftigt, welche Daten und Informationen kann ich sammeln. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr das Problem. Heute haben wir so viele Daten und Informationen über den Kunden vorliegen, dass wir uns vielleicht mehr daraus die Frage stellen müssen, was machen wir denn daraus für Daten? Einerseits in der Überlegung, was ist denn der Kunde, der Einzelkunde für uns wert? Andererseits, was erwartet der Kunde denn von uns? Was sind denn wir als Unternehmen für den Kunden wert? Und das sind momentan die Debatten, die sich so rund um das Thema Customer Experience Management relativ klar in der Praxis ergeben und die momentan auch hochaktuell sind.
Diese Daten, die müssen ja irgendwo auch gesammelt werden. Du hast gesagt, es ist nicht unbedingt, dass die nicht vorhanden sind, aber trotzdem, wenn ich so die Praxis anschaue, jetzt auch als ehemaliger Verkäufer draußen, als Verkaufsleiter, da war es ja immer so ein Thema, ja, wer füttert dieses CRM oder wer bringt diese Daten? Ja. Und oft war das also meine Wahrnehmung, da haben sich vor allem oder haben sich viele Verkäufer enorm dagegen gesträubt, das zu tun. Und was ist deine Wahrnehmung denn heute auch dazu? Es braucht ja jemand, der die Inputs liefert und das verkauft sicher eine zentrale Stelle.
Ja, also ich habe immer gesagt, dass es CRM ist in erster Linie eigentlich ein Führungsthema. Und ohne dass wir in der gesamten Organisation, und da gehört natürlich der Vertrieb sehr stark dazu, verstehen, dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir zusammen lernen, was Kunden eigentlich wollen und das dann auch tatsächlich bringen können, ohne das geht es heute nicht mehr. Und das ist eben halt etwas, das hat sich so in den letzten 15 Jahren sukzessive durchgesetzt, auch beim Vertrieb, dass man bestimmte Informationen erfassen muss. Und auf der anderen Seite dann eigentlich auch aus diesen Informationen einen Mehrwert hat in irgendeiner Art und Weise. Dass einem beispielsweise gesagt wird, welcher Kunde hat denn Potenzial? So, das weiß ein guter Vertriebler natürlich aus dem Bauch heraus selber. Der weiß so viel über den Kunden, der braucht das an sich nicht. Auf der anderen Seite kriegt er dann auch immer nur die Produkte, die das Marketing erstellen kann auf Basis der Informationen, die sie haben. So, und da hört dann irgendwann der Vertriebserfolg ja auf. Und ich glaube, dieser Zusammenhang ist in den meisten Unternehmen inzwischen verstanden. Und umgekehrt gesagt, wo er nicht verstanden ist, um die Unternehmen müssen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig Sorgen machen. Die gibt es dann wahrscheinlich.
Ja, die verschwinden.
Die verschwinden, ja. Okay. Die verschwinden, weil Wissen ist die Grundlage dafür, Kunden individuell zu behandeln. Mhm. So, und wenn wir heute sehen, individuelle Produkte gibt es ja nicht mehr nur noch im Automobilumfeld. Das gibt's, kannst du ja jetzt bei Schuhen zu sehr vernünftigen Preisen beispielsweise bekommen. Du kannst es bei Finanzprodukten bekommen. Du kannst es eigentlich bei allen möglichen Produktkategorien kannst du individualisierbare und individualisierte Produkte bekommen. Um sowas machen zu können, brauchst du eine Vielzahl von Informationen. Mhm. Auf der anderen Seite macht dir das den Vertrieb natürlich leichter. Und ich glaube, je intelligenter und moderner Vertriebler sind, desto mehr haben sie diesen Sachverhalt auch verstanden.
Mhm. Ist auch meine Feststellung.
Auf der anderen Seite, jetzt nehmen wir die Unternehmen. Also man hat sich natürlich auch gesagt, okay, warum kriegen wir aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf heraus nicht so wahnsinnig gute Informationen? Ja. Vielleicht, weil man vorher zu viel gewollt hat. Dass man gesagt hat, was interessiert uns denn über den Kunden? Und dann hat man riesige Wishlists gemacht. Und ich versuche natürlich auch immer, wenn ich mit Unternehmen arbeite, die dahin zu bringen, zu sagen, so, was ist denn das Minimum an Informationen, die ihr braucht? Und denkt doch auch mal an die Zeit des Vertrieblers. Das zahlt dem ja keiner. Und jetzt ist doch die Frage, wie kriegen wir das, was wir unbedingt brauchen, in einer wirklich guten Qualität dahin und nicht eine riesen Wishlist, die dann keiner mehr ausfüllt, in einer mittelmäßigen Qualität.
Ja. Da habe ich irgendwie also ein guter Stichpunkt, weil ich sehe, so bei Großunternehmen ist es ja nicht das Thema, also diese Wishlist, die du da genannt hast, die ist immer sehr groß und teilweise zu groß. Ja. Ja. Und dann hast du kleine Unternehmen, die sich eben da extrem schwer tun, überhaupt nur schon 10 Kriterien festzulegen. Ja. Ja. Was wollen wir denn an Informationen, was brauchen wir an Informationen? Ja.
Ja. Das ist mit Sicherheit, ist deine Wahrnehmung dazu? Das ist mit Sicherheit die Krux dabei. CRM ist primär eigentlich ein Thema für große und mittlere Unternehmen, die so verkaufen wollen wie Tante Emma, nämlich klein und persönlich. So, wenn du schon klein und persönlich bist, dann ist immer die Frage, wofür brauche ich das? Naja, das hängt davon ab, wo du hin willst. Wenn du wachsen willst, wirst du das brauchen, weil du ansonsten nicht wachsen kannst. Dann bleibst du immer auf dem Niveau. Aber es kann ja sein, dass dir das Niveau ausreicht, wo du mit 3, 4, 5 Leuten sehr nah an deinem sehr kleinen Kundenkreis und sehr persönlich verkaufen kannst. So, und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt natürlich zwischen diesen beiden Extremen unendlich viele Spielarten von Unternehmen. Und da muss man jeweils individuell eigentlich schauen, was brauche ich und wie sieht meine Kundschaft eigentlich aus. Die Überlegung ist aber gut. Also das zwingt Menschen, sich mal damit auseinanderzusetzen, wer ist eigentlich mein Kunde und warum kauft er denn bei mir und nicht bei der Konkurrenz? Ja, das ist genau der Punkt.
Und nicht auf Sicht des Produktes oder der Dienstleistung, die ich anbiete, sondern eben aus Sicht des Nutzens.
Aus Sicht des Kunden. Des
Kundennutzens, den der damit erfüllt haben will.
Ja, und das ist ja wahnsinnig schwierig, sich mal in die Situation, in die Schuhe des Kunden zu versetzen. Also je größer die Firma ist, desto schwieriger wird das. Also wir stellen momentan bei einer großen Firma ein Cockpit zusammen, um so das Thema Kundenmanagement zu steuern. Und da ist dann immer wieder die Frage, was willst du denn messen und was sind eigentlich so die wichtigen Kriterien? Und dann kommt das Top-Management immer an, ja, ich will die Anzahl von Interaktionen da drin haben. Die Anzahl von Interaktionen spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, ist die Anzahl von erfolgreichen Interaktionen. Mhm. Es geht ja darum, dass man schaut, wo ist man denn besonders erfolgreich, diese Stärken nimmt, um dann an den Kunden besser zu verkaufen. Darum geht es ja eigentlich.
Aber es bildet ja eigentlich eine der Basis, also das ist die Basis, wenn ich das ganzen Thematik, also der ganzen Thematik, um eben diese Definition zu machen, was der Kunde eigentlich will von uns und wo wir uns abheben gegenüber der Konkurrenz. Ja. Und dann das sehe ich auch wie du in dem Sinn, dass sehr viele auch Unternehmer aus ihrer Warte das Ganze betrachten oder aus ihrer kleinen Vogelperspektive da drauf gucken, anstatt in dem Sinn eben die Sicht des Kunden einzunehmen. Ja. Wie würdest du denn empfehlen, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir sind hier, wir arbeiten nicht mit einem CRM, aber in der klassischen Methode, indem dass wir einfach die Daten füttern über unsere Kunden, wir haben eigentlich ist eine bessere Adressdatenbank am Ende des Tages und das genügt ja nicht mehr heute, oder?
oder? Wie gesagt, es kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Wenn ich mit 3-4 Leuten zusammenarbeite, dann reicht mir unter Umständen eine Adressdatenbank. Wenn ich mit 10 Leuten zusammenarbeite, dann muss ich mir vielleicht schon mal überlegen, wie können denn die unterschiedlichen Menschen, die mit dem Kunden arbeiten, ihre Perspektive auf den Kunden auch in so ein Repository, in so eine Bibliothek reinbringen. Ja, und es geht ja darum, dass Kunden auch eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber der Firma haben. Die wollen ja eigentlich sicherstellen, dass, was sie mit dem einen Mitarbeiter besprochen haben, dass der andere Mitarbeiter das weiß. So, das ist ein typisches Bedürfnis für uns. CRM heißt der Kundenbeziehungsmanagement. Und eine Beziehung kann ja nur entstehen, wenn beide Beziehungspartner voneinander lernen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Wenn da ein Dritter dabei ist, dann muss man immer differenzieren, was habe ich dem gesagt, was habe ich dem gesagt. So, und diese Differenzierung, die zwischen Menschen gemacht wird, das machen Menschen nicht in Bezug auf Unternehmen, sondern die gehen davon aus, was ich dir, Dieter, gesagt habe, weiß dein Kollege, der mit dir in der gleichen Firma arbeitet, auch. So, und wenn das nicht so ist, dann sehen die eigentlich, dass das Unternehmen das Ding kompliziert macht. So, und die Frage ist, will ich mit jemandem zusammenarbeiten, will ich mit jemandem in einer Beziehung sein, der Dinge kompliziert macht? Wahrscheinlich nicht. Das heißt also, wir müssen lernen. So, und wenn wir nicht lernen, machen wir immer wieder die gleichen Fehler. Und weißt du, wie man das nennt? Doof. Doof, das ist doof. Doof, wir wollen kein doofes Management machen. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Ich soll hier keine Fragen stellen.
Passt schon. Ich bin voll bei dir, ja. Ich bin da absolut voll bei dir. Jetzt gibt es ja im Vergleich auch zur Vergangenheit, noch vor ein paar Jahren, heute viel mehr auch Berührungspunkte, wo ich mit Kunden interagiere in irgendeiner Form. Ja, das Netz, Social Media etc. und so weiter. Das macht das Ganze ja nicht unbedingt einfacher.
Das ist so.
Für ein Unternehmen hier eben diese relevanten Informationen, die richtigen Informationen zu erfassen und dann auch am richtigen Ort abrufen zu können. Ja, wie siehst du das?
Je kleiner das Unternehmen ist, desto mehr muss es sich fokussieren. Und da habe ich immer wenig Verständnis, wenn ich dann so diese ganzen Artikel über Omnichannel und solche Geschichten lese. Ja. Also ich habe mal vor 5 Jahren schon einen Artikel geschrieben, der hieß Omnichannel ist Bullshit. Der hat sich unwahrscheinlich gut verkauft. Er ist also in 7-8 Magazinen auch online publiziert worden, weil das natürlich für einen Mittelständler oder für ein KMU überhaupt nicht machbar ist, Omnichannel zu gewährleisten, in dem Gesichtspunkt, dass der Kunde sich aussuchen kann, auf welchen Touchpoints er mit dem Unternehmen in Kontakt tritt. Das ist ein Wunschtraum, das können große Unternehmen, das kann eine UBS erfüllen, das kann eine CS erfüllen, eine Zürcher Kantonalbank, wenn wir jetzt im Banking angehen. Aber alle anderen müssen sich dann überlegen, was ist denn eigentlich sinnvoll? So, und da müssen wir wirklich wieder die Perspektive des Kunden einnehmen. Und wenn ich im Inbound, wenn ich ein Bedürfnis habe als Kunde und zu einer Firma gehe, dann will ich dieses Bedürfnis erfüllt haben in möglichst kurzer Zeit. So, und jetzt ist die Frage, was ist dafür geeignet? Wenn wir uns Kundenservice angucken, beispielsweise ich habe als Kunde eine Frage, ja, dann kann ich die Frage über E-Mail stellen. So, jetzt ist halt die Frage, wie gut kann der Kunde schreiben? Schreibe ich über E-Mail irgendwas, was der Mitarbeiter nicht versteht, und dann habe ich so Omnichannel, so eine Regel wie Eingangskanal gleich Ausgangskanal, dann schreibt also der Mitarbeiter eine E-Mail zurück so, und stellt ein paar Fragen. Dadurch kann der Kunde aber nicht besser schreiben. Ja? Also der Kunde schreibt das wieder irgendwas zurück, was der Mitarbeiter so, und so machen wir Ping-Pong. Und ich glaube, das ist gar nicht geeignet. Sondern es ist doch die Frage, wenn wir Kundenservice machen, schaffen wir es denn nicht, den Kunden über wenige Touchpoints, über ein Telefon abzuholen, vielleicht auch über einen Chat abzuholen, die heute vernünftige Antwortzeiten haben, als wenn wir dann jetzt über eine E-Mail gehen. So, und wenn wir uns solche Fragen stellen, dann glaube ich, ist sehr viel gesunder Menschenverstand dabei und auch die Frage, was biete ich denn eigentlich an? Nochmal, der Kunde ist nicht König. Ja. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss ja als Unternehmen auch mal definieren, was will denn ich? So, und alle guten Instrumente in diesem ganzen Thema Kundenmanagement haben eigentlich zwei Perspektiven. Das haben einerseits die Kundenperspektive, andererseits die Unternehmensperspektive. So, nur wo beide eigentlich was gemeinsam wollen, gemeinsames Interesse haben, da ist ein Match und da entstehen wertvolle Dialoge. So, und wenn beide den Dialog nicht wollen, dann muss man doch alles daran tun, diesen Dialog zu vermeiden. Beschwerden beispielsweise. Dann muss man doch zusehen, dass der Grund für die Beschwerde wegfällt. So, und das ist ja nun wirklich nicht Rocket Science. Darüber reden wir ja schon seit 50 Jahren. Mhm. So, jetzt ist aber die Frage, wie kann ich das systematisieren? Mhm. So, und das Systematisieren, das fällt kleinen Unternehmen leichter als großen Unternehmen. Deswegen, große Unternehmen fahren mit diesem Omnichannel-Ansatz relativ gut. Die können im Prinzip viel anbieten und sagen dann, wie kriege ich das in meinem Universum von Touchpoints, von Kanälen, wie kriege ich das vernünftig gesteuert? Da ist manchmal natürlich auch sehr viel Definitionsarbeit. Dabei helfen wir ja auch den Unternehmen tagtäglich. Kernpunkt ist aus meiner Sicht, so die Komplexität hängt immer davon ab, wie sehr ich auch Komplexität reduzieren will. Also auch wieder eine Managemententscheidung.
Was eigentlich das Ziel sein müsste oder eines der Ziele. Darin, ja. Wie kann ich die Komplexität verringern?
Ja, da sind aber Unternehmen nicht unbedingt gut drin. Und je größer die sind, desto weniger gut sind die da drin, weil die natürlich arbeitsteilig arbeiten. Ja. So, und wenn es weniger kompliziert wird, dann ist natürlich auch die Frage, fallen dadurch die Aufgaben weg? Aha. Wer macht diese Aufgaben heute? Und wie sieht dessen Jobprofil in der Zukunft aus? Also das heißt, durch Komplexität reduzieren schaffe ich natürlich Unsicherheit. Ja. So, und die Unsicherheit, das wollen Unternehmen häufig nicht. Deswegen ist es immer sehr interessant, wenn wir versuchen, Dinge einfacher zu machen, wie viele Einwände da kommen. Also das ist wie Bürokratie. Dadurch, dass irgendwer diesen Job macht, ist es so, dass da offensichtlich auch ein gewisser Wert dahinter steht. Und sei es, dass der Wert ist, jemand hat einen Arbeitsplatz.
Ja, der Selbstwert.
Ja, eben so. Und ja, Selbstwert, wenn wir mit dem zu tun haben oder mit dessen Abteilung, und da bist du natürlich dann sehr schnell auch in politischen Diskussionen. Und das finde ich eben halt das Spannende. Also das ist etwas, was meinen Job auch ein bisschen reicher macht, wo wir dann sagen, okay, es ist immer wieder interessant, wie Unternehmen eigentlich entscheiden, auch zum Teil an jeder Sachlichkeit vorbei.
Ja. Also ich denke, was das betrifft, sowohl große Unternehmen wie kleine Unternehmen.
Nein, ja, aber das spielt keine Rolle. Du hast ja immer auch Leute, die schauen, was heißt das für mich und was heißt das für mein Leben. Das ist ja auch absolut legitim. Hm. Du willst ja im Prinzip auch nicht alles versachlichen, denn, und das weißt du als Sales-Experte natürlich viel besser als ich, Menschen kaufen von Menschen, ja. So, und Menschen kaufen durch Emotionen, und das Thema Verkauf, das braucht eigentlich zwei Komponenten. Zum einen muss ich mein Gegenüber als kompetent und zum anderen als sympathisch herbekommen. Ist der nur kompetent, dann kaufen Leute dann nur, wenn sie keine andere Wahl haben. Ist der nur sympathisch, kaufen Leute aus Mitleid. Nicht? Kompetent und sympathisch. Das ist übrigens spannend. Es gibt auch welche, die kaufen bei Leuten, die sind weder kompetent noch sympathisch. Aber das sind auch die, die sich gerne schlagen lassen.
Also ja, gut, okay.
Das ist dann auch der Punkt. Also wir haben solche Umfragen, wo wir dann auch manchmal sagen.
Ah, interessant.
Ja, es ist, okay. Ein Prozent ist wirklich nicht rational in den meisten Umfragen. Die sagen, also ich empfehle weiter, obwohl ich nicht zufrieden bin. Völlig irrationales Verhalten. Okay. Ich weiß auch immer nicht, ob das diejenigen sind, die Frage nicht verstanden haben. Aha. Aber das ist so ein Sachverhalt, den sehe ich jetzt seit 20 Jahren, seitdem ich in dem Business drin bin. Und das ist, ist irritierend, aber irgendwann gewöhnt man sich dran.
Okay. Ich hatte gerade kürzlich eine Diskussion mit einem Unternehmer eines mittelständischen Betriebes. Ja. Und der hat voller Stolz verkündet, dass sie im Moment alle Projekte dran sind, wo es um das Thema Voice Boots geht, also diese Voice Bots genau ja. geht. Und ich habe ihn irgendwie gefragt, ja, was willst denn du damit erreichen? Ja. Er hat gesagt, ja, ich möchte eben die heutigen Kunden auf diesem Kanal eben noch besser bedienen. Also ein Thema. Ja. Wie siehst du das Thema, also jetzt Stichwort eben diese Bots, ja. Die ja heute Schlagwörter sind oder eines der Schlagwörter sind?
Ja. Ja, gut, also der Schlagwort fängt ja so ganz weit oben an, so künstliche Intelligenz und Machine Learning. Soll das lernen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen. Ja. In einigen Bereichen funktioniert das schon erstaunlich gut. Also bei Bestellhotlines beispielsweise. Also das ist ja auch die Frage, warum soll ich Menschen ans Telefon setzen, die eigentlich nichts anderes tun, als einen Anruf annehmen, wo ein Kunde sagt, ich hätte gern 3 Stück von Bestellnummer XY. Das ist ja im Prinzip kein schöner Job. Und was Bots heute gut können, ist mit menschlicher Sprache eigentlich einfache Sachverhalte verstehen. So, und wenn es ums Ausfüllen von Tabellen geht, da sind wir ja nicht Ausfüllung von Feldern, wie viel Stück, welches Produkt, dann können Bots das ausgesprochen gut. Die muss man natürlich trainieren. Und ich habe die ganz große Freude gehabt im letzten Jahr bei einer bei einer Hotline, mir das mal anzuschauen, von einer der größten Hotelketten der Welt. Und die haben mit Bots experimentiert. Und was da eigentlich passiert ist, war interessant. Da haben Menschen angerufen, die Hotelzimmer reservieren wollten. Und dann wurden die mit einer menschlichen Stimme gefragt, dahinter ist natürlich ein Bot, von wann bis wann wollen sie denn reservieren? So, und also Datumseingabe per Voice, das wird sehr, sehr gut erkannt. Das ist ja auch klar, man braucht einen Monat, man braucht einen Tag, man braucht ein Jahr und dann braucht man einen Endtermin. Auch das ist wunderbar eigentlich abbildbar. Aber jetzt kommen wir schon zur nächsten Frage, für wie viele Personen wollen Sie denn ein Hotelzimmer reservieren? So, da erwartet der Bot natürlich eine Zahl. Da erwartet der beispielsweise 2. So, jetzt sind Kunden aber nicht Kunden, sondern sind alle unterschiedlich, alles Individuen. Und dann sagt einer, ja, für mich und meine Frau. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn für mich und meine Frau? Das weiß der Bot natürlich nicht. Bots sind erstmal doof. So, was macht diese Hotelkette? Und das fand ich wahnsinnig interessant. Da wird in Echtzeit eigentlich so ein Stück aus dem Telefonat ausgeschnitten als Voice-Datei und wird an einen Menschen geschickt, der in einem Callcenter sitzt. Der hört sich das an, qualifiziert, für mich und meine Frau ist 2. Ab da weiß der Bot, wenn ein Kunde sagt, für mich und meine Frau, dass das 2 sind, dass das ein Doppelzimmer ist. Und das finde ich ja schon mal spannend. Aber jetzt geht es natürlich weiter. Sprache ist ja so schön individuell. Nicht? Also, was ist denn für mich und meine Familie? Ist das 2 oder ist das mehr? Ja, das ist mehr. So, was ist für mich und meinen Hund? Das ist ein Mensch und ein Tier. So, das haben wir überhaupt einen Raum für Tiere. Ja, sind Tiere erlaubt hier? So, und das ist natürlich wahnsinnig spannend, wie viele Einzelentscheidungen so ein Bot dann treffen muss und wie man den eigentlich anlernt. So, und was man natürlich vermeiden muss, ist, dass der Kunde so in einem Dead End landet. Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. Ich weiß nicht, hast du eine Alexa zu Hause?
Nee.
Das ist eine interessante Geschichte.
Ja, bin ich nicht.
Das ist eine interessante Geschichte. Alexa oder so ein Google Assistant, was die heute schon können und was die nicht können. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass ich experimentiere viel mit diesen Geräten, um überhaupt mal zu verstehen, wie die funktionieren. Und es ist ja nicht so weit wie der Voicebot von Google, der Google Home Assistant. Mhm. Also der kann schon verdammt viel und der versteht auch schon Umgangssprache, zumindest in den USA und zumindest langsam, aber sicher auf Hochdeutsch. Mundart, das wird noch ein bisschen dauern. Mhm. Also da gibt es noch nicht wirklich gute Lösungen. Aber insgesamt ist das interessant. Jetzt musst du aber die Anwendungen dafür haben. Mhm. Ja, wenn du komplexe Produkte verkaufst, ist ein Bot wahrscheinlich keine Lösung. Aber wenn du einfache Produkte verkaufst und wenn du eine Bestellhotline betreibst,
dann ist First-Level-Support.
First-Level-Support kommt immer darauf an, was du eben halt hast, in welcher Menge du das hast und was du trainieren kannst. Also wir sehen ja, also wenn wir im Support sind, wir haben immer Pareto. Das ist die schlechteste Verteilung, die ich je gesehen habe, war 69-31. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir immer eigentlich mindestens 70% Standardvorfälle hast, dann sind das Dinge, die man gut trainieren kann. Ja. Die kann man gut trainieren für wenig gut ausgebildete Mitarbeiter, die kann man auch wunderbar trainieren für einen Bot. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Zeit musst du aufwenden für deine Produkte und Dienstleistungen, um solche Bots zu trainieren und wie viele Personen kannst du dadurch eigentlich, ich sag mal, in die Lage versetzen, vielleicht was anderes zu machen im Unternehmen. Second Level Support. Das, was sie können, nämlich gut mit Kunden umgehen, einer höheren Wertstiftung zuzuführen. Und ich glaube, da ist es dann wirklich interessant, mit Bots zu arbeiten. Bringt aber ganz viele Anforderungen mit sich. So, die Dinger müssen skalierbar sein, die Dinger müssen wartbar sein, die Dinger müssen im Prinzip eigentlich ein gutes Verständnis für Sprache haben, die Dinger müssen in irgendeiner Art und Weise eigentlich die Informationen auch auslesbar, also du musst ein Reporting darüber haben, wenn sich Anfragen auch verändern. Und ich glaube, da haben wir eben halt eine Menge Herausforderungen momentan, die fürs Management ganz, ganz konkret sind, aber die wir heute schon verstanden haben und die wir heute auch schon lösen können.
Okay, ja, spannend. Das ist ein Stichwort oder ein Schlagwort auch ins Spiel gebracht, das Thema künstliche Intelligenz. Ich meine, das ist ja nicht eine künstliche Intelligenz. Das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ein...
Deswegen mache ich das eigentlich auch nicht. Also eine künstliche Intelligenz ist dann so ein Überbegriff.
Was Intelligenz soll das überhaupt sein? Ja, also, was ist deine Definition? Gibt es überhaupt eine Definition? Gibt es heute künstliche Intelligenz?
Ja, natürlich. Also künstliche Intelligenz gibt es. Das ist ein Stichwort, über das reden wir eigentlich seit den 50er Jahren. So, und die Definition, die der Alan Turing irgendwann mal gebracht hat, die ist eigentlich sehr, sehr gut. Wenn eine künstliche Intelligenz nicht mehr als solche erkannt wird, dann handelt es sich um wirklich künstliche Intelligenz. So, das ist also, was will ich damit sagen? Ich habe im letzten Jahr eine Befragung unter 500 Studierenden gemacht. Und ich habe die mal gefragt, hattet ihr in letzter Zeit Kontakt mit einem Chatbot? Und 2/3 haben gesagt nein und 20% haben gesagt ja und 10% haben gesagt weiß nicht. Die 10%, die finde ich am spannendsten. Also diese, die weiß nicht gesagt haben. Warum? Weil die nicht mehr unterscheiden konnten, was ist denn hinten dran? Ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine? So, und das ist schon mal das Erste, was unter künstlicher Intelligenz zu verstehen ist. Ich glaube, am leichtesten ist es, wenn wir das wirklich auf die Bots reduzieren, die Chatbots und die Voicebots. Wenn wir nicht mehr unterscheiden können, haben wir da einen Menschen, weil das Ganze natürlich mit einer menschlichen aufgenommenen Stimme redet, das muss ja keine Roboterstimme sein, hintendran und schriftlich kannst du sowieso nicht auseinanderhalten, dann haben wir wirklich etwas erreicht, was künstliche Intelligenz nahe kommt. So, das Prinzip, was dahinter steht, ist eine Spielart von künstlicher Intelligenz, das ist Machine Learning. Das heißt also, die Maschine lernt durch ständiges Feedback. Das heißt, dadurch, dass es sich entweder vom Kunden Feedback holt, also ich habe Folgendes verstanden, Sie, Herr Minihardt, möchten 3 Stück vom Produkt XY bestellen, Sie möchten, dass das übermorgen bei Ihnen ist, geliefert wird an folgende Adresse. Ist das richtig? So, und wenn du jetzt, Dieter, ja sagst, so, dann weiß die Maschine, sie hat dich richtig verstanden. Das ist ein positives Feedback. Das kannst du natürlich, wenn das Ding noch nicht wirklich gut angelernt ist, kannst du nicht den Kunden machen lassen, sondern da macht das dann erstmal jemand hinten dran, der sich mit Dialogen auskennt. Das heißt, der speist Dialoge in die Maschine rein, beispielsweise Chat aus dem Live-Chat, und sagt dann bei jedem Dialog, das war ein erfolgreicher Dialog, das hat gut funktioniert und das hat nicht gut funktioniert. So, und durch dieses Qualifizieren lernt die Maschine, was gut ist und was schlecht ist, und kann so eigentlich zuweisen. Ein anderes Beispiel, was sehr, sehr schön ist, ist das US-Startup Lemonade. Lemonade ist so die neue Form von Versicherung. Ganz, ganz spannend. Was machen die im Bereich Schadenmanagement? Wenn jemand in seiner Versicherung einen Schaden hat, beispielsweise bei der Hausratversicherung, der ist eingebrochen worden. So, wie meldet der den Schaden? Der nimmt sein Smartphone und spricht die Schadenmeldung in die Kamera vom Smartphone. Der wird also aufgenommen dabei. So, und hinten dran gibt es eine künstliche Intelligenz, die entscheiden kann, sagt er die Wahrheit oder hat er gelogen? Wie machen die das? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Die haben Tausende von Leuten aufgenommen und haben der einen Hälfte einen echten Case gegeben, der anderen einen gelogenen Case. Und haben zum Schluss gesagt, der hat die Wahrheit erzählt, der hat gelogen. So, und die Maschine geht jetzt hin und schaut, wie werden diese Cases präsentiert. Und die sucht nach Unterschieden. Die sucht nach Unterschieden in der Mimik, die sucht nach Unterschieden im Reden, die sucht nach Unterschieden in der Sprachgeschwindigkeit, die sucht nach Unterschieden in verwendeten Worten. Und die kann viel, viel mehr Kriterien eigentlich aufnehmen, als wir uns überhaupt rational überlegen können. Vielleicht zwinkert einer. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Kriterien auch nicht. Das Interessante ist, wie solche Machine Learning Algorithmen gefüttert werden und was man daraus machen kann. So, und dann kann man natürlich sagen, also, wir brauchen ja nicht eine 100%ige Wahrscheinlichkeit. Eine 100%ige Entscheidung, hat er gelogen oder sagt er die Wahrheit. Wir können nur sagen, Pareto-Prinzip wieder, wenn 80% Wahrheit da ist, dann prüfen wir den Case nicht weiter. Wenn das aber weniger als 80% Wahrheit ist, dann können wir die Cases prüfen, weil da bleiben nur 20% der Cases übrig, die wir prüfen müssen. So, das reduziert eigentlich unseren Aufwand. So, und jetzt ist genau der Punkt, und da sind wir in der Schweiz und in Deutschland noch nicht gut, zu sagen, was kann uns künstliche Intelligenz in der Entscheidungsunterstützung helfen und was ist praktisch auch ein Schwund von Prozessen, wo wir vielleicht zugunsten des Kunden entscheiden, obwohl er das nicht verdient hätte. Wir gehen immer mit einem 100%igen Gerechtigkeitsgefühl hin und sagen, wir müssen eigentlich Dinge besonders gut prüfen. So, dieses ganze Prüfen dauert aber Zeit und kostet Geld. So, und jetzt ist die Frage, wo können wir Geld und Zeit sparen, einerseits, und aus der Sicht des Kunden vielleicht Dinge weniger kompliziert machen. Wir sind in der Schweiz noch nicht so gut da drin, Dinge weniger kompliziert zu machen.
Durch, unter anderem eben auch durch diesen Qualitätsanspruch der 100%igen Sicherheit am Ende des Tages.
Ja, es gibt keine 100%ige Sicherheit. Ja, es gibt heute keine 100%ige Sicherheit. So, und jetzt gucken wir uns doch mal an, wenn einer in den USA sagt, ich lebe auch mit einer 90%igen Sicherheit, ich lebe auch mit einer 80%igen Sicherheit. Dafür bin ich aber x% schneller und das bedeutet, ich kann x% billiger anbieten. Jetzt ist doch die Frage, wo gehen denn die Kunden hin? So, und das ist natürlich, da hängt es wieder mit dem Verkauf zusammen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen auch an den Einstellungen schrauben.
Mhm. Ja, absolut. Gut, auf der anderen Seite, wie ist denn deine Erfahrung in diesen Themen in der Kundenakzeptanz? Also
Das hängt immer davon ab, wie man fragt. Wenn ein Kunde auf der Straße fragt, wollen Sie von einem Bot bedient werden oder von einem Menschen?
No.
Dann sagt der Mensch.
Ja.
So, das ist ja völlig durch. Die Kernfrage ist gar nicht, will er von einem Menschen oder will er von einem Bot bedient werden, sondern merkt er, dass von einem Menschen oder von einem Bot bedient wird?
Ja.
Das ist der Punkt. Also da Leute zu fragen, halte ich für total vergebene Liebesmühe. Mhm. Es ist dann auch die Frage, möchtest du lieber ein Produkt im Wert von 200 Franken oder lieber für 100 Franken? Ich möchte lieber das Produkt für 200 Franken. Möchtest du denn auch das bezahlen? Das ist dann der nächste Punkt. So, und wir sind heute noch nicht gut, so etwas über Marktforschung abzubilden. Wir können ja heute Produktbündel in Marktforschung abbilden. Da gehen wir hin und machen eine Conjoint-Analyse und sagen, okay, du kaufst ein Produktbündel, du kaufst ein Auto, ja, das hat folgende Eigenschaften und das hat folgenden Preis. Und wir setzen immer Eigenschaften und Preise in Verbindung dazu und sagen, sortieren wir mal die verschiedenen Produkte so in der Reihenfolge, wie du es gerne bezahlen würdest. So, deswegen muss man sich auch immer überlegen, also diese ganzen Befragungen zur Akzeptanz beispielsweise selbstfahrenden Autos, halte ich für methodisch hochgradig fragwürdig. Weil was habe ich denn für einen Mehrwert, wenn ich jetzt Menschen auf der Straße frage, würden sie sich in ein selbstfahrendes Auto setzen? Ja. Würden Sie sich in ein selbstfahrendes Auto setzen, wenn Sie mit dem alleine von A nach B fahren können und während der Zeit Folgendes machen können und eine Garantie haben, dass Sie zu X% sicherer an Ihrem Ziel ankommen, als wenn Sie selber fahren?
Das ist eine Frage der Fragestellung.
Ja, natürlich ist es eine Frage der Fragestellung. Ich kann ja jeden manipulieren. Und wir leben ja in einer Zeit, wo ja, ich sag mal, die öffentliche Meinung hochgradig manipuliert wird durch solche Fragestellungen. Und deswegen finde ich das eigentlich immer schön. Also ich gucke mir ja immer die Tagesschau auch sehr aufmerksam an und stellen mir dann auch immer selber die Frage, so, was haben die denn da wieder rausgefunden und was ist da eigentlich befragt worden? Also die Differenzierung, die geht sehr schön verloren und davon sollte man sich aber auch nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Klar. Du hast von eben selbstfahrende Autos angesprochen, also was ich auch sehe, es gibt ja heute gerade in der Automobilindustrie, also im Verkauf von Autos, der Trend hin eigentlich zur reinen Online, man verkauft über Online, man verkauft über den Online-Channel am Ende des Tages, oder viele Automobilhersteller drohen damit, dass sie diese Richtung einschlagen. Das heißt, es würde dann ein großer Teil des Channels ja wegfallen oder der menschlichen Interaktion auch.
Ja, also,
wie nimmst du das wahr? So in der,
also bislang ist mir ja eigentlich nur Tesla untergekommen, die da komplett auf Online setzen wollen. Und das ist ein Akt der Verzweiflung. Das funktioniert
nicht. Oder Polar da von Volvo.
Ja, funktioniert in Deutschland, Österreich und der Schweiz funktioniert das nicht. Warum? Weil kein Mensch ein Auto kauft, was er nicht vorher gefahren hat.
Ja,
das ist der erste Punkt. Der will also die Erfahrung. Also wir reden über Customer Experience.
Ja.
Und ich glaube, Customer Experience Management ist so der große Trend unserer Zeit, dass wir sagen, wenn wir eine gewisse Investitionsentscheidungen machen wollen, dann müssen wir über Experience verkaufen. Oder wir verkaufen über den Preis, können darin aber auch keine wirklich große Erwartungshaltung schüren. Wenn wir jetzt uns Tesla anschauen, dann verkaufen die in hohem Maße über Experience, sind aber in einem Markt, wo eine hohe Verunsicherung der Käufer momentan eigentlich besteht. Und ich glaube nicht, dass die Verunsicherung der Käufer dadurch verbessert wird, dass man Autos nur online kauft. Wo online einen sehr erheblichen Mehrwert bietet, ist in der Konfiguration von Autos. Und das ist natürlich heute die ganz große Herausforderung, gerade in der Schweiz. Die Verkäufer haben mit den Online-Tools, die dem Kunden zur Verfügung stehen, in keinster Weise mitgehalten. Das heißt also, der Kunde weiß schon durch die Online-Konfiguration über das Auto, was er letztendlich kaufen will und auch sehen will und auch erleben will, viel, viel besser Bescheid als der Verkäufer. So, und dann wird der Kaufakt also schon zur Frustration, wenn die Systeme des Verkäufers nicht die Art von Usability widerspiegeln, die der Kunde beim Konfigurieren hat.
Mhm.
So, da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, also Customer Experience. Im Zusammenspiel heute von Kunde und Verkäufer definiert sich darüber, dass beide beispielsweise mit denselben Tools arbeiten müssen, Das heißt also, es ist mir vollkommen unklar, wie sich Automobilindustrie heute noch leisten kann, dem Kunden einen 1A tollen UX-gestrählten Online-Konfigurator zu geben und den eigenen Verkäufer sehr schlechtes Werkzeug hinten dran. Das heißt also, der Kunde sitzt dann beim Verkäufer, weiß genau, was der will und stellt fest, es ist total verlorene Zeit, weil der Verkäufer sehr lange braucht, um das nachvollziehen zu können und in den internen Systemen abzubilden. So, und da ist die Experience wahnsinnig schlecht. Da wird aber zu wenig Wert drauf gelegt. Und das liegt daran, dass wir es mit unterschiedlichen Abteilungen zu tun haben. Die einen denken zentral und haben natürlich einen ganz großen Mengenhebel und stellen fest, so da Millionen von Leuten den Online-Konfigurator benutzen, ist das toll. Und die anderen haben eben halt die paar Verkäufer, die es zu diesem Thema gibt und bedenken gar nicht, dass hinten dran oder vorne dran derselbe Kunde sitzt. Und das ist eben halt einer der Kernprobleme. Wir sind noch nicht wirklich im integrierten Management unterwegs.
Das ist ein menschlicher Faktor.
Das ist der Human Touchpoint. Da sind wir beim Human Touchpoint. Das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Der menschliche Faktor, aber auch wie der unterstützt wird. Also ich kann
das meine ich eigentlich,
menschlicher Faktor eigentlich nur so gut sein, wie das, was ich an Systemlandschaft hinten dran habe. Und ich nehme immer gern das Beispiel meiner Tochter, die begeisterte Schwimmerin ist und in Kreuzlingen, wo wir wohnen, sowohl im Hallenbad zum Schwimmtraining geht, als auch im Freibad gerne ihre Bahnen zieht im Sommer. Und die kauft also eine Jahreskarte, sowohl für Hallenbad als auch für Freibad eigentlich gültig ist. So, das sind zwei unterschiedliche Einheiten, die gehören beide irgendwo der Stadt, aber der eine ist noch irgendwo eine Genossenschaft dazwischen. Bei der nächsten ist es so, dass wir die Situation haben, dass das direkt der Stadt oder dem Schulamt gehört. So, und diese beiden Organisationen, die machen den Austausch, wer wo eintrittsberechtigt ist, über eine gemeinsame Datenbank. So, und jetzt hat diese Datenbank nicht funktioniert. Das heißt, meine Tochter hat also eine Karte gekauft beim Hallenbad, die ging im Freibad nicht. Freibad hat gesagt, bitte zurück zum Hallenbad, die haben das nicht richtig eingetragen. Hallenbad hat gesagt, die im Freibad sind doof, die sollen richtig gucken. So, und dann hat meine Tochter 4-5 Mal hin und her geschickt. Am Ende, was nicht funktioniert hat, ist das System. Ja? Wie haben wir es aufgelöst? Also im Hallenbad ging es gar nicht. Da war die zuständige Fachkraft offensichtlich auch nicht in der Lage, intellektuell zu verstehen, dass da was nicht geht auf der technischen Ebene. Die hat also angefangen, sowohl die Kollegen im Freibad zu beschimpfen, als auch meine Tochter, als auch mich nachher, was ein Fehler war. Was ein Fehler war, also um es mal deutlich zu sagen. Und die im Freibad haben irgendwann gesagt, nee, das ist doch wie verhext. Also wenn die das nicht können, wir das nicht können, dann müssen wir mal bei denen anrufen, die sowas koordinieren. So, und zum Schluss sind die dann zu der Lösung gekommen. Aber da war dann Hilfsbereitschaft. So, das ist der Human Touchpoint, wo du wirklich sagst, oh, guck mal, da hast du einen, hilfbereit ist.
Mit gesundem Menschenverstand und Kundenorientierung in dieser Kombination.
Das Tolle ist, dazu gibt es ja auch immer Studien dazu. Also wenn du dir Customer Experience Management anguckst, dann sagen heute noch 60% der Leute, also für uns matchentscheidend ist das, was offline, was zwischen Menschen passiert. So, und dann gibt es eine zweite Studie, die gesagt hat, was ist denn der Anteil vom Mitarbeiter an besonders guten Erlebnissen? Und kommt da auf einen sage und schreibe auf einen Wert von 60%. Das heißt also, 60% der Entscheidung für ein Wow-Erlebnis werden durch den Mitarbeiter und durch dessen Verhalten eigentlich hergebracht. Und bei frustrierenden Erlebnissen, das ist noch schlimmer, das sind 70%. So, und jetzt gehen wir mal weiter, was heißt denn das? Wenn da so irgendein technisches Ding nicht funktioniert, dann toleriert das der Kunde. Weil die meisten Kunden sind schon mal in einer Situation gewesen, wo irgendein technisches Ding nicht funktioniert hat. Eine Datenbank, ein System, was auch immer. Ja? Was der nicht toleriert, ist, wenn der Mensch, der dann eigentlich für diese Firma arbeitet, sagt, ja, kann ich Ihnen nicht helfen, das ist das System. Und dann auf stur schaltet. Das ist frustrierend. Das ist der Punkt, wo frustriert ist. Das andere wird ja noch geteilt.
Und wo auch Image generiert wird.
Ja. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, da funktioniert hinten dran was nicht, aber warten Sie, ich kümmere mich darum, dass Ihr Problem gelöst wird. Das ist dann wieder ein gutes Erlebnis. So. Und da ist der matchentscheidende Unterschied. Das ist der Wow, ist der Wow-Effekt.
Das war ja immer schon so. Also im Sinne von, ich finde es fantastisch, eben, dass wie du das jetzt beschrieben hast. Und ich denke, der Punkt kommt dann auch aus dem Beispiel von vorhin, das du genannt hast, welche Informationen stehen gleichzeitig dem Mitarbeiter zur Verfügung, und welche Kompetenzen, das ist dann noch das nächste Thema. Das ist etwas, wo ich auch wiederum feststelle, oder das ist meine subjektive Wahrnehmung, sage ich mal. Wenn ich heute in ein Customer Center des Telekom-Anbieters meines Vertrauens anrufe, dann stelle ich fest, dass die Leute, die wären sogar noch hilfsbereit,
yeah.
die möchten,
yeah.
aber die sind aufgrund von Strukturen, die eben auch mit mhm. Prozessen der Automatisierung zusammenhängen oder mit Datenverfügbarkeiten und so weiter, Berechtigungen dazu, überhaupt da was zu ändern, so eingeschränkt, dass sie nicht können.
Ja, und das ist natürlich sehr die Frage. Wir haben das für einen Telekommunikationsanbieter hier in der Schweiz, haben wir das mal ausprobiert. Wir haben das Kompetenzniveau von 50 Franken auf 999 Franken pro Kunde pro Case hochgesetzt. So, und dann haben wir mal geguckt, was passiert. Die Antwort ist nix, was die Summe angeht, der Entschädigung. Und das ist eigentlich das Interessante daran. Das heißt also, eine gute Customer Experience macht sich auch schon, wie du ganz richtig gesagt hast, am Vertrauen fest, was Führungskräfte ihren Mitarbeitern entgegenbringen. Das Interessante war, was hinten dran passiert ist, da hat es nämlich plötzlich 50% der Führungskräfte nicht mehr gebraucht. So, weil 50% eigentlich wegfielen von Dialogen mit dem Kunden wie, geben Sie mir mal Ihren Chef, ja, geben Sie mir mal einen, der das jetzt entscheiden kann. Wenn der Mitarbeiter vor Ort das schon entscheiden kann, dann will er den Chef nicht mehr sprechen. So, das heißt, wir haben immense Kosteneinsparungen gehabt, dadurch, dass wir diese Teamleiter nicht mehr hatten und eine ganz andere Führungsstruktur herbekommen haben. Und das ist interessant. Der Mitarbeiter ist zufrieden, der Kunde ist zufrieden, der Prozess ist schnell und es braucht weniger Führungskräfte. So, und was machst du mit den Führungskräften, die du nicht mehr hast? Da siehst du mal zu, dass die, wenn die wirklich was können, Coaches draus machst. So, und das hat dieser Telekommunikationsanbieter gemacht und damit natürlich auch diverse Servicepreise gewonnen und war eigentlich hier über Jahre hinweg der führende Serviceanbieter in der Schweiz. Das sind eben halt immer so die Frage, wie kriegt man Customer Experience wirklich ins Leben? Und damit muss man Strukturen in Frage stellen. Wie gesagt, das macht Dinge weniger komplex. Wir tun uns in der Schweiz nicht wirklich leicht damit, Dinge weniger komplex zu machen, weil jetzt sehen wir das mal aus der Sicht der Führungskräfte. Plötzlich braucht es 50% weniger. Da sind wir wieder bei unserem Anfangsthema.
Nicht jeder ist als Coach geeignet.
Also das zieht sich so ein bisschen durch unser Interview, das Thema. Dinge einfacher machen, das produziert leider auch in irgendeiner Art und Weise, jedenfalls kurzfristig, Verlierer. Und die Frage ist, wie geht man damit um?
Ich möchte noch mal auf den Teilaspekt, den du gesagt hast, das finde ich auch ganz faszinierend, dass nicht mehr, also diese Customer Care Mitarbeiter, die haben eben, obwohl sie die Kompetenz gehabt hätten oder immer noch haben, nicht mehr gesprochen oder Zusagen gemacht in höheren Beträgen in dem Moment als vorher, als sie das noch nicht hatten. Ja. Was haben denn die gesagt? Warum das, oder was ist denn der Hintergrund? Sie haben gesagt, das ist diese Selbstverantwortung, die dahinter steht.
Ja. Selbstverantwortung. Es geht doch darum, dass jeder weiß, das, was ich dem Kunden gebe, hat die Firma nicht mehr. So, das heißt also, ich check doch als Mitarbeiter, hat der Kunde überhaupt einen Anspruch, wer hat denn da einen Fehler gemacht und wie kann man die Dinge eigentlich einfach und unkompliziert so beenden, dass der Kunde zufrieden ist und das Unternehmen zufrieden ist. So, nichts anderes macht der Vorgesetzte auch. Man hat bloß offensichtlich eine höhere Kompetenzvermutung beim Vorgesetzten, weil er ja Vorgesetzter ist. So, und die Frage ist einfach ab einem gewissen Level, haben die Mitarbeiter nicht auch eine gewisse Kompetenz? Weil der Spielraum hat ja was mit Können zu tun, wenn man jetzt Kompetenz in beide Richtungen übersetzt. Ja? Das heißt ja sowohl Spielraum als auch Können. So, und jetzt ist die Frage, was können meine Mitarbeiter? Wenn du es schaffst als Unternehmen, dass deine Mitarbeiter wirklich viel können, dann sollst du bitte auch zusehen, dass die viel entscheiden können. Sonst kündigen die nämlich und gehen woanders hin, wo ihr Können gefragt ist und sie was entscheiden können. So, das ist jetzt genau der Punkt. Also man muss auch die Interdependenzen sehen und vor allen Dingen die Mitarbeiter. Sowohl im Service als auch im Verkauf.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Absolut, sehe ich auch so. So gegen Ende unseres Interviews wagen wir doch einen Blick in die Zukunft.
Oha.
Ja, wenn du die Kristallkugel auftust oder anguckst, in welche Richtung entwickeln sich die Themen rund ums CRM, um bei unserem Ursprungsthema zu sein, wo geht es da hin, was habe ich zu erwarten in den nächsten 4-5 Jahren als Unternehmer, also auf was muss ich mich einstellen?
Auf Relevanz, und Relevanz hat mit dem Anspruch der Kunden zu tun. Das heißt, ein Kunde überlegt sich immer, was kann das Unternehmen denn eigentlich von mir wissen und welche Leistung könnte es auf Basis dieses Wissens eigentlich herbringen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das von meiner kleinen Bank in dem Ort, wo ich wohne. die stellt mir jedes Jahr eigentlich im Dezember ein Schreiben zu, ich möchte bitte in die Säule 3a einzahlen. Das habe ich aber über das Jahr hinweg schon längst gemacht. Dann habe ich die irgendwann mal auch angesprochen und habe gesagt, liebe Leute, ihr müsstet doch eigentlich von mir wissen, dass ich schon eingezahlt habe. Warum schickt ihr mir das denn noch? Da hat mir der Bankleiter gesagt, wissen Sie, Herr Hafner, bei uns hat keiner Lust und Zeit, diese Listen durchzugehen. Und dann schicken wir das einfach an alle raus. Das ist viel besser für uns.
Fantastisch.
Das ist fantastisch. Ne? Ja. Das wird der Kunde zukünftig nicht tolerieren. Ja. Weil er sich nämlich über seine eigenen Daten eigentlich doch mehr und mehr Gedanken macht. Und je mehr Daten ich jemandem liefere, desto höher ist dann auch der Anspruch an den, mir relevante Informationen zu geben. So, und jetzt sehen wir natürlich das von der anderen Seite vom Datenschutz her. Und das Thema Datenschutz wird ein großes Thema, weil nicht mehr toleriert wird, dass jeder über mich alles weiß. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wem erlaube ich denn, alles über mich zu wissen und was will ich denn dafür haben? Das heißt, wir werden uns also in der Zukunft sehr stark mit dem Thema Datengenerierung auseinandersetzen und vor allen Dingen mit dem sogenannten Give-to-Get-Prinzip. Was gebe ich jemandem dafür, dass ich seine Daten nehme? Und von der Kundenseite her, was ist denn die Souveränität über meine Daten? So, und Kollegen aus der Strategieberatung haben halt das schöne Gedankenspiel gemacht. Was passiert denn, wenn jemand morgens aufwacht und unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie er von seiner Bank behandelt wird? Dann kann der ja seiner Alexa oder seinem Google Assistant sagen, Alexa, transferiere alle meine Bankaccounts zu beispielsweise Amazon. Und dann wird auf der Seite der Bank das Wissen über den Kunden gelöscht und bei Amazon entsprechend aufgebaut. Und umgekehrt. So, das ist das, was die Europäische Union mit PSD2 heute schon gewährleisten will. Ich glaube, dass wir früher oder später in der Schweiz in eine ähnliche Situation kommen, dass die Frage aufkommt, wem gehören eigentlich Daten? Und dass das ein sehr, sehr großes Thema wird, was uns noch sehr beeinflussen wird, was uns in der Zukunft sehr viel Kopfzerbrechen bringt. Es ist aber in der letzten Konsequenz so, dass es wieder auf Dinge zurückzuführen ist, die du als Verkaufsprofi erkennst. Relevanz heißt, ich muss sympathisch sein und kompetent. Wenn ich sympathisch und kompetent bin, dann entsteht Vertrauen. Wenn jemand mir vertraut, gibt er mir die Daten, willigt ein, dass ich diese Daten benutze und gibt mir die Chance, ihn noch kompetenter, also spezifischer und noch sympathischer in der Tonalität zu betreuen, die er gerne möchte. Und da müssen wir hin und das ist die große Zukunftsherausforderung.
Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Nils, hey, ganz ein tolles Interview.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank dafür. War wirklich, wirklich toll. Und ja, ich freue mich, wenn wir das in Zukunft mal in ein, zwei Jahren wiederholen, dann sehen wir, wo wir dann stehen. Und an euch, liebe Hörer, wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann lasst es mich wissen. Ich würde mir dann erlauben, Nils, haben wir jetzt noch nicht abgesprochen, vielleicht mit der einen oder anderen Frage auch noch auf dich zuzukommen. Ist okay, ist für mich. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like dieses Podcasts und weiterleiten dürft ihr ihn auch. Ist absolut erlaubt. Und in diesem Sinne, viel Erfolg und Happy Selling. Tschüss.